ARD. SWR 2 Forum.
Ach, was sind wir heute wieder schlapp. Halb Deutschland befindet sich im Dauer-Jetlag, erst recht, wenn jetzt die Sommerzeit beginnt. Früh aufstehen fällt da noch schwerer als sonst. Das trifft vor allem die Belegschaft in Handwerks-, Kranken- und Pflegeberufen. Da arbeiten viele tagtäglich gegen den eigenen Biorhythmus. Was macht das mit Gesundheit und Leistungsfähigkeit? Was würden flexiblere Schichtzeiten bringen? Und lassen sich Fachkräfte mit dem Versprechen locken, ihr dürft ausschlafen, bevor ihr den Dienst antretet? Leistungskiller-Müdigkeit, brauchen wir andere Arbeitszeiten? Darum geht es heute hier im SWR2-Forum mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Andrea Albrecht von der Krankenhausmanagementfirma HC&S. Sie ist Pflegemanagerin und Vorsitzende der Fachgesellschaft Profession Pflege. Professor Dr. Thomas Kantermann, Psychologe und Biologe. Er leitet die Forschungsgruppe Chronobiologie und Arbeitsgestaltung am Institut für Arbeit und Personal der FOM Hochschule Essen. Und mit Florian Volkelt, Maschinenbaumechaniker, Maschinenbauingenieur und Gründer der Firma Mensch Business Handwerk. Er berät und coacht Handwerksbetriebe. Deutschland, Land der Frühaufsteher. Nehmen wir die Handwerker. Viele von ihnen finden sich regelmäßig morgens um 6 im Baumarkt ein. Spätestens um 7 werden die Presslufthammer auf Baustellen angeworfen. Wieso so früh, Herr Volkelt?
Naja, man sagt ja ganz häufig, der frühe Vogel fängt den Wurm. Da ist natürlich was dran. Und man hat natürlich immer im Handwerk irgendwie das Thema, dass man eine Baustelle beginnt. Das heißt, das buchstäbliche Fass öffnet. Naja, und manchmal weiß man gar nicht so richtig, was befindet sich denn hinter dem Fass? Ich mache eine Wand auf als Malerbetrieb, als Maler mache eine Wand auf und weiß eigentlich gar nicht, was befindet sich dahinter. Wenn ich früh anfange, habe ich die Möglichkeit, auch hinten raus noch Zeit zu haben am Tag, gegebenenfalls noch einzukaufen, gegebenenfalls noch die richtige Ware bringen zu lassen. Ich kann also wirklich reagieren, wenn ich jetzt um 10 Uhr starten würde. Naja, da ist dann schon relativ schnell 14, 15 Uhr und dann wird das natürlich mit einer Bestellung oder mit einer Anforderung von Werkzeug natürlich relativ schwierig. Insofern ist es ein großer Vorteil, früh zu starten.
Also jeder Tag ist ein neuer Tag. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung steht gerne früh auf, weil der eigene Biorhythmus so tickt, der Rest quält sich. Befindet sich Deutschland im Schlafnotstand, Herr Kantermann?
Ja, nicht deutschlandweit, aber sicherlich einige. Und es ist interessant, was Herr Volkel gerade sagt, es geht hier um das Timing, also es geht um die Koordinierung von Abläufen und es geht darum, Vorhersagen zu machen, dass vielleicht auch etwas passiert, was vielleicht nicht auf den ersten Blick geplant ist. Ja, und das machen unsere Körper genauso. Und da läuft ein biologisches Programm, in dem unterscheiden wir uns eben ein bisschen. Und da gibt es Menschen, die können wunderbar morgens um 5 aufstehen, das sind nicht so viele. Aber die gibt es. Und dann gibt es aber eben auch welche, die sagen, nee, das ist mir zu früh, da bin ich nicht leistungsfähig. Und das ist so ein gutes Drittel, die damit sehr stark zu kämpfen haben, mit diesen frühen Arbeitszeiten.
Nächste Woche wird sich ja 6 Uhr morgens wie 5 Uhr anfühlen. Am Sonntag wird die Uhr eine Stunde nach vorne gedreht, die Sommerzeit beginnt. Was macht das mit dem Handwerker oder der Bäckereiverkäuferin oder dem Busfahrer, der im Grund gerne ausschläft?
Es bringt die innere Uhr gehörig durcheinander. Das ist für viele nicht verständlich, weil man sagt, das ist ja nur eine Stunde. Nur wir merken das ja nicht, weil wir die Uhren umstellen. Und es ist ja keine Zeitumstellung, sondern es ist eine Uhrenumstellung. Und was wir machen ist, dass wir dann 7 Monate lang in einer anderen Zeitzone leben. Wir wandern eine Zeitzone nach Osten. Und wenn man sagt, ja, wenn du jetzt morgens immer um 6 aufstehst, dann machst du das jetzt mal 7 Monate lang um 5 Uhr, das wird keiner mitmachen. Aber dadurch, dass wir die Uhren umstellen, merkt das keiner.
Wir veräppeln uns selber sozusagen.
Ja, genau.
Frau Albrecht, Sie haben Ihr Arbeitsleben im Krankenhaus begonnen als Krankenschwester. Hat Ihnen der Schichtdienst Probleme gemacht?
Naja, das ist eine Sache der Gewöhnung. Ich fand es nie besonders toll, ganz früh morgens zu arbeiten. Ich bin eher so der Spättyp. Das hat sehr viele andere Kollegen gefreut, weil der Spätdienst nicht immer so beliebt ist. Aber da müssen wir uns einfach jetzt auch nach den Abläufen im Krankenhaus richten und natürlich auch nach den Abläufen der Patienten. Es hat sich ein bisschen was geändert mittlerweile. Also nicht alle Patienten werden morgens kategorisch um 6 Uhr geweckt, aber da hängen halt auch Abläufe der Klinik dran und dann nehmen die Abläufe keine Rücksicht auf Schichtzeiten.
Sie sagen, Sie selber sind ein Spättyp. Fühlen Sie sich als solcher diskriminiert in unserer Arbeitswelt?
Nein, also mittlerweile, Gott sei Dank, ist auch die Arbeitszeitmodelle sind wirklich vorangeschritten und es gibt da so für jeden etwas. Es gibt für die Kollegen, die gerne nur Spätdienste arbeiten wollen, auch die Möglichkeit, das zu tun. Es gibt aber auch andere, die schwören darauf, dass es morgens am allerbesten ist, weil sie danach ihre Familien und ihre Strukturen ganz anders bedienen können.
Dass man sich das aussuchen kann, das ist ja nicht überall so und auch nicht überall möglich. Obwohl es schön wäre, denn mehr als jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland arbeitet außerhalb der Zeiten von 8 bis 19 Uhr 13% in wechselnden Schichten. Also die Arbeitswelt kommt ja weder in Deutschland noch sonst irgendwo ohne Früh- und Nachtschichten aus, weil kranke Menschen betreut werden müssen oder Maschinen rund um die Uhr bedient. Arbeiten zu gehen, wenn der Körper nach Schlaf verlangt, ist das der Preis, den wir zahlen müssen, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten?
Ja, das Blöde dabei ist nur, dass wir dann als Gesamtgesellschaft für die Kosten aufkommen. Es gibt viele Berufe, die wir brauchen. Wir brauchen die Sicherheitsdienste, wir brauchen die Pflegedienste etc. Das steht außer Frage. Nur man darf sich auch gleichzeitig die Frage stellen, ob diejenigen, die dann dort tätig sind, nicht durch diese Tätigkeit eben selber irgendwann zum Pflegefall werden. Und die Biologie gibt da genügend Spielraum her, dass man es sich so einteilen kann, dass es eben nicht so stark auf die Gesundheit geht. Und da macht die Dosis das Gift. Also da spielt das Lebensalter mit und da spielt auch die Dauer der Exposition mit, dass ich vielleicht überlege, ich mache nicht zu lange die Schichtarbeit, sondern vielleicht in kürzeren Perioden.
Herr Kantermann, Sie haben schon kurz angesprochen, dass es die verschiedenen Typen gibt. Also und Sie sagen, ungefähr ein Drittel der Menschen sind Lerchen, also Frühtypen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, so in dem Drehwert. Das sind keine harten Zahlen, weil Sie können sich die innere Uhr vorstellen wie ein ganz normales biologisches Merkmal, von denen wir ganz viele haben, wie die Körpergröße beispielsweise, das Körpergewicht. Und es gibt sehr große Menschen da draußen und dann gibt es auch ganz kleine Menschen und die meisten, die sind irgendwie dazwischen. Und so ist das mit den Schlafzeiten auch. Da gibt es die ganz kurzen Schläfer und die ganz langen Schläfer und dann gibt es die frühen Schläfer und die späten Schläfer. Und das ist Genetik, das wird in die Wiege gelegt und das hängt ein bisschen ab mit der Lichtexposition und dem Lifestyle, aber im Großen und Ganzen ist das Biologie.
Und spielt die Jahreszeit auch eine Rolle?
Ja, nicht mehr so sehr, weil wir ja überwiegend drin hocken und dadurch verliert sich die Saisonalität beim Menschen.
Herr Volkelt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es ja gerade in der Handwerksbranche unüblich, ein bisschen später aufzustehen. Also auch wenn man sagt, wer länger schläft, ist nicht gleich faul, weil es genetisch bedingt ist, gilt bei Ihnen eigentlich noch so ein bisschen das Prinzip Sleep is for Wimps, wie Frau Thatcher das mal gesagt hat, für Weicheier?
Ja, vielleicht auch das kann schon sein. Ich glaube, im Handwerk hat es natürlich noch andere Gründe. Alle Betriebe, Dachdecker, Schlosser, Metallbauer, die sind sehr, sehr viel draußen unterwegs und teilweise auch schon, wenn es dunkel ist. Und ich glaube, im Handwerk ist es tatsächlich ein Stück weit auch ja, dass man sagen muss, okay, man muss beginnen, man muss starten, um kein Weichei zu sein. Das könnte sein. Was aber viel mehr ins Gewicht fällt da, sind vielleicht auch Kleinigkeiten für einen Geschäftsführer im Handwerk oder auch für einen Projektleiter im Handwerk, der die Leute einteilen muss. Der steht häufig vor einer Challenge, die eigentlich albern klingt, aber eine harte Realität ist. Nicht jeder der Handwerksmitarbeiter hat einen Führerschein. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, der eine beginnt ein bisschen später, der andere beginnt ein bisschen früher, dann müsste man fast gar einen Fahrdienst einrichten, weil man Trupps einfach nicht, ja, unkoordiniert losschicken kann.
Und das kann man nicht am Tag vorher regeln?
Ganz, ganz schwierig. Man kann sich das im Prinzip so vorstellen, wenn ich jetzt dem Wetter ausgesetzt bin, sprich, ich bin ein Handwerker, der draußen ist und ich wache morgens um 5 auf. Vielleicht gar nicht unbedingt, weil ich der Chronotyp bin, sondern weil es anfängt zu schneien oder weil es plötzlich hagelt. Ich habe aber als Malerbetrieb geplant, ich muss heute 4 Giebel streichen. Dann wird das nichts, wenn es hagelt. Das heißt, der Chef, der Projektleiter, steht vor der Challenge, dann zu sagen, okay, wie teile ich jetzt meine Leute ein?
Ich glaube, dass wir auch sehr abhängig davon sind, von Rahmenbedingungen, denen wir uns beugen müssen. Also Stichwort Kind in die Kita bringen. Auch da sind die Öffnungen ein bisschen vorangeschritten, aber nicht mehr so, dass wir komplett flexibilisieren können. Oder auch Kitas, die länger gehen, sodass jemand, der zum Beispiel gerne Spätdienst macht, weil er eher der Spättyp ist, vielleicht seine Familie anders organisieren möchte, die Kita aber um 3 oder 4 schließt und sich dann daran eben alles orientieren muss. Also da sind viele Sachen, die wir besser machen könnten, bin ich ganz sicher. aber wo man immer wieder einfach an Grenzen stößt. Mhm.
Da läuft ein Rädchen ins andere. Ja. Deswegen ist das so schwierig, da was zu bewegen, ne, weil man dann eine ganze Kette in Bewegung setzt. Trotzdem nochmal die Frage, wenn man dauerhaft, und das gibt es ja auch bei Handwerkern, gegen seinen Chronotyp, gegen die innere Uhr arbeitet, was macht das mit der Gesundheit?
Ja, das Erste, was, glaube ich, ganz viele kennen, die nicht alleine leben oder Kolleginnen haben, wenn jemand nicht gut schläft, dann ist er so ein bisschen grummelig. Also das ist was ganz Typisches, dass die Gemütsverfassung leidet. Das ist so ein erstes Zeichen, dass irgendwas schon nicht stimmt. Und der Rest kommt so schleichend rein. Frau Albrecht sagte vorhin das Stichwort Gewöhnung. Und das ist auch auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite leider nein. Objektiv betrachtet findet die Gewöhnung an Schichtarbeit tatsächlich nicht statt und die Gewöhnung an Schlafmangel. Ich brauche irgendwo die Erholungsphasen und die gönnen wir uns nicht mehr. Da reicht das Wochenende nicht aus. Und da ist für viele einfach unter der Woche viel zu viel Schlafmangel drin. Und es fängt mit Gemütsstörungen an, geht dann bis hin zu Stoffwechselproblemen, ist sowas wie Frühdiabetes im schlimmsten Falle und Herz-Kreislauf-Probleme. Und bei Schichtarbeit haben wir auch so ganz schlimme Dinge auf dem Tisch liegen, die wir noch gar nicht richtig verstanden haben, warum das passiert. Aber zumindest sind die Daten da, wenn es dann um sowas geht wie Krebserkrankungen. Und da will man natürlich das besser verstehen, deswegen brauchen wir da viel Forschung. Und da muss man auch verstehen, dass Menschen gewisse Risiken eingehen, wenn sie bestimmte Berufssparten nehmen. Und wir haben im Arbeitsschutz ganz viele Maßnahmen, wenn es darum geht, mit radioaktivem Material zu arbeiten oder im Handwerk, wenn das Thema Asbest auf dem Schirm steht. Da gibt es ganz klare Regelungen und man ist ganz klar alarmiert, das ist nicht gut für die Gesundheit. Naja, und jetzt wissen wir eben auch, dass sowas wie die Arbeitszeiten eben auch damit reinkommen und dann die Arbeitsumgebung, wenn es um sowas geht, wie die Beleuchtung in der Nachtschicht eben auch eine Rolle spielt. Und das sind neue Felder und da brauchen wir Lösungen. Und ich weiß, es ist nicht überall sofort möglich und vieles ist verzahnt. Das haben wir in der Pandemie alle ganz intensiv gespürt. Das heißt aber nicht, dass es nicht Orte gibt und Möglichkeiten, irgendwo anzufangen. Und das müssen wir machen. Wir brauchen da Pioniere, die sagen, ja, wir machen das mal jetzt.
Vielleicht zu dem Thema Erholungsphasen, vielleicht auch nochmal ein kurzer Gedanke dazu, der auch zu dem Thema Leistungskiller-Müdigkeit für mich unbedingt dazugehört und was ich einfach in meinem beruflichen Alltag merke. Denn ich coache ja Handwerksbetriebe, vordergründig die Geschäftsführer, sodass der Chef auch wirklich mal in Urlaub fahren kann. Und der Betrieb trotzdem läuft, auch mal 2-3 Wochen am Stück. Und was ich da merke, ist auch das Thema Erholungsphasen, die wir uns tatsächlich nicht mehr gönnen. Und manchmal zählt das auch dazu, nicht nur zu gucken, wann sollte ich aufstehen, sondern vielleicht auch den Kaffee mal nicht mit dem Handy zu verknüpfen. Also den Kaffee zu trinken und vielleicht einfach mal aus dem Fenster zu schauen. Oder wenn man auf einer Baustelle ist, ja, vielleicht einfach die Mittagspause ohne Handy zu verbringen, sondern vielleicht einfach mit anderen Kollegen mal sprechen, vielleicht mit anderen Gewerken mal sprechen, ein bisschen zu netzwerken auf der Baustelle. Also wirklich mal nicht nur am Handy zu sein oder nicht sich irgendwie zu beschäftigen, sondern wirklich auch miteinander mehr in den Austausch zu gehen. Was haben wir früher am Bahnsteig gemacht, als wir kein Handy hatten? Ja, nichts haben wir gemacht. Wir haben auf den Zug gewartet.
Aber nicht geschlafen.
Aber nicht geschlafen, genau. Das stimmt. Aber auch da denke ich, es sind Erholungsphasen einfach ja, nochmal ganz wichtig, um das nicht zu verstärken.
Vielleicht nochmal zum Thema Arbeitsschutz. Viele Kolleginnen und Kollegen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, lassen diesen Aspekt komplett raus, weil sie zum Beispiel gewohnt sind oder sich so organisiert haben, kurze Wechsel von Spätdienst auf Frühdienst. Bedeutet, dass man tatsächlich, bis man zu Hause ist, bis man alles erledigt hat, dann schlafen geht, am nächsten Tag wieder um 5 aufsteht, maximal 5-6 Stunden Schlaf bekommen kann. Und es ist aber trotzdem extrem schwierig, das zu verändern, weil das natürlich an die Strukturen zum Thema alle Rädchen greifen ineinander zu Hause verändert. Das heißt, ich muss mich anders organisieren und das passiert häufig dann gegen Widerstände. Also es ist nicht leicht, diese Schutzgesetze umzusetzen, weil viele, viele Kolleginnen und Kollegen das gar nicht so richtig wollen.
Also Sie reden konkret zum Beispiel von Frauen, die gerne früh arbeiten, damit sie wieder da sind, wenn die Kinder aus der Schule kommen zum Beispiel und dann trotzdem aber noch das ganze Tagesgeschäft, die Care-Arbeit zu Hause machen müssen und dann nicht auf ihren Schlaf kommen?
Genau, oder am Wochenende, ne? Am Samstag arbeite ich im Spätdienst und am Sonntag im Frühdienst, weil ich am Nachmittag was mit meiner Familie machen möchte oder auch ein Hobby habe, dem ich nachgehe und dann dafür in Kauf nehme, sozusagen nur 5-6 Stunden Schlaf zu bekommen.
Lassen Sie uns gerade noch mal kurz die Frage klären, was ist denn problematischer, zum falschen Zeitpunkt zu schlafen bzw. aufzustehen oder zu wenig zu schlafen? Die Hälfte der Deutschen, die schläft ja höchstens 6 Stunden.
Oh, ich wünschte, wir könnten die Frage beantworten. Es ist eine Mischung. Das ist experimentell einfach schwierig auseinanderzuhalten. Die Herausforderung liegt darin, dass unser Körper es schlichtweg uns schwer macht, tagsüber zu schlafen. Also wenn ich nachts arbeite oder die Nacht durchgemacht habe, weil ich irgendwas Wichtiges tun musste und tagsüber schlafe, weil ich so erschöpft bin, dann ist der Schlaf nicht so erholsam. Also die Zeit spielt eine ganz wichtige Rolle. Und da kommen die Chronotypen rein, dass es ein biologisches Programm gibt, wann der Körper auf Schlaf schaltet, und darauf sollte ich hören. Ich weiß, die Umsetzung, Frau Albrecht, ist wahnsinnig schwer. Und es ist auch nicht immer hundertprozentig machbar. Aber von der Philosophie her gehe ich in die Richtung wie im Flugzeug. Also wenn irgendwas schief geht, dann setze ich mir zuerst die Sauerstoffmaske auf, damit ich anderen helfen kann. Und ich muss bei mir anfangen, weil wenn ich nicht funktioniere, dann bin ich auch für niemand anders eine Hilfe. Mhm. Und wenn ich für die Familie da sein will, dann muss ich auf meine Gesundheit achten. Und wenn der Schlaf nicht ausreichend ist, also die Dauer ist immens wichtig und vor allem die Regelmäßigkeit, dass ich zu möglichst ähnlichen Zeiten jede Nacht schlafe, und da wird es tatsächlich schwierig dann für Schichtarbeitende. Mhm. Mhm. Nur wenn das zu kurz kommt, dann leidet auch alles andere.
Ja, okay, also wir reden hier ja hauptsächlich nicht über das, was man als Privatmensch machen kann, sondern über Strukturen in der Arbeitswelt. Sie wollten was sagen, Frau Albrecht?
Ja, ich überlege mir gerade, wie ich dann das in der Nacht organisieren soll. Noch sind wir so weit, dass wir da Menschen brauchen in der Klinik. Es gibt vom Arbeitsschutzgesetz die Vorgaben oder die Empfehlung, nicht mehr als 3 Nächte am Stück zu arbeiten. Mhm. Das wollen viele Kollegen übrigens gar nicht, weil sie sagen, ich bin dann viel zu kurz raus und muss wieder rein. Und es ist einfach dann die Phase auch, dass ich frei habe oder auch das in ein Freizeitverhalten kommt, viel zu kurz. Ich brauche aber Menschen in der Nacht. Und die alten Schichtsysteme kenne ich auch noch. Ich bin nicht mehr ganz so jung. Ich habe 14 Nächte am Stück gearbeitet. Das war furchtbar, weil ich hinterher nicht mehr wusste, ob Tag oder Nacht ist. Aber es war natürlich dann für mich wieder auf der anderen Seite gut. Ich hatte danach 14 Tage frei zum Beispiel. Und da stehe ich wirklich vorm Rätsel, wie ich da besser organisieren kann, muss ich sagen.
Lassen Sie uns gleich nochmal im Detail drüber reden, was schon gemacht wird und was möglich ist. Wir haben jetzt gesagt, wenig schlafen, nicht ausschlafen. Das ist nicht ohne, das ist unter Umständen gefährlich. Es können Unfälle passieren beim Handwerk, auch wenn jemand als Lokführer oder Busfahrer oder Chirurg arbeitet. Also wir vergeuden durch nicht ausschlafen Potenzial. Es gibt da Forschungen aus den USA. Da hat man ausgerechnet, welchen Schaden Müdigkeit und zu wenig Schlaf der Wirtschaft zufügt. Da kamen die Forscher auf etwas mehr als 1% des Bruttosozialprodukts. Berechnungen für Deutschland sagen, dass die Schlaflosigkeit uns jedes Jahr 27 Milliarden Euro kosten. Wieso leisten wir uns das?
Es hat wahrscheinlich eine ganze Zeit lang ganz gut funktioniert. Und ich weiß, wir reden über die Arbeitswelt hier, aber es hat eben leider auch die Komponente, dass das heimische Umfeld irgendwie mit reinkommt, weil diese innere Uhr halt rund um die Uhr arbeitet. Und der Lifestyle hat sich gesamtgesellschaftlich sehr stark verändert, dass wir sehr viel Zeit in Innenräumen verbringen und dadurch diese inneren Uhren mit durcheinander bringen. Es war nie gut, in Schichten zu arbeiten. Es war nie gut, nachts wach zu sein. Dafür sind wir Menschen nicht gebaut. Aber es gibt gewisse Tendenzen bei gewissen Gruppen, die das besser können. Und da findet eine Selektion statt. Wir haben keine Lösung von der Stange, sondern man muss sich hinsetzen und individuelle Lösungen finden. Und wenn sie auch nur temporär sind, aber immerhin wäre das dann schon mal ein Anfang.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf ein Modellprojekt kommen, was es mal gab. Herr Kantermann, Sie haben vor gut 10 Jahren ein Projekt in der fränkischen Stadt Bad Kissingen begleitet. Die Kleinstadt sollte Chrono City werden. Das ganze Leben dem Biorhythmus der Menschen angepasst, von den Schulen bis zu den Kliniken. Das Experiment ist dann 2017 gescheitert. Woran genau?
Auf der einen Seite an der Komplexität, und es hat sich ein Stück weit aufgerieben zwischen gesellschaftlichen Anforderungen, auch aus der Wirtschaft und aus der Politik, dass leider manches nicht so schnell umzusetzen war, wie gewollt. Es war insofern hochspannend, also gescheitert, kommt immer darauf an, wen man jetzt fragt, wie man draufschaut. Die Lernkurve war extrem steil. Auf der anderen Seite ist aber auch viel passiert, vor allem mit den Schulen. Wenn es dann um so Dinge geht wie Unterricht draußen oder in den ersten Schulstunden keine Klausuren schreiben. Das klingt so simpel, aber das ist natürlich schwierig umzusetzen. Also dieses Aufreiben zwischen gesellschaftlicher Verantwortung, politischem Willen und dem, was Bürger wollen, das hat leider in der Konstellation nicht mehr funktioniert dann.
Leistungskiller, Müdigkeit, brauchen wir andere Arbeitszeiten? Das ist das Thema heute im SWR2-Forum mit der Pflegemanagerin Andrea Albrecht, dem Chronobiologen Thomas Kantermann und dem Handwerkercoach Florian Volkelt. Ein ganzes komplexes System neu zu strukturieren zugunsten der Menschen, die ausschlafen können. Das ist schwierig, das haben wir gesehen. Es braucht Geduld. Es ist sehr kompliziert. Lassen Sie uns mal über einzelne Maßnahmen reden. Es gibt ja in Worms zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst, der kranke und pflegebedürftige Menschen zu Hause versorgt. Bei dem können die Mitarbeiterinnen sich aussuchen, wann sie arbeiten. Die schreiben den Dienstplan selbst und das scheint zu funktionieren. Kann das sein, Frau Albrecht?
Ja, das ist Gott sei Dank mittlerweile in vielen, vielen Arbeitsbereichen möglich. Wir haben das umgesetzt in unterschiedlichen Pool-Lösungen. Das sind die sogenannten Flexpools. Das bedeutet, das sind Mitarbeiter, die dürfen so arbeiten, wie sie wollen und werden dann zur Ausfallkompensation in unterschiedlichen Arbeitsbereichen eingesetzt. Und das war am Anfang ganz schwierig, weil die Kollegen der Arbeitsbereiche gesagt haben, ja, wenn da jetzt jemand kommt, der arbeitet immer nur von 8 bis 12, das ist uns ja keine Hilfe. Aber das waren dann eben die Dinge, wo wir die Arbeit anders strukturiert haben und festgestellt haben, es müssen nicht alle 6, 7, 8 Mitarbeiter einer Schicht morgens um 6 Uhr da sein, sondern die Arbeit lässt sich anders verteilen. Das geht, das dauert lange, das braucht es, alte Zöpfe abzuschneiden oder neue Frisuren zu machen. Aber das funktioniert. Natürlich eine gesamte Klinik komplett auf den Kopf zu stellen, das ist schon auch ein größeres Projekt, aber es geht sicherlich. Und auch neue Wege zu gehen, zieht wieder neue Arbeitskräfte an, die sagen, bei dem Arbeitgeber möchte ich gerne sein, weil der nimmt auf meine Bedürfnisse Rücksicht und das ist heute in Zeiten des Fachkraftmangels fast spielentscheidend. Mhm.
Merken Sie das denn, dass dann mehr Interessenten und Interessentinnen kommen?
Ja, ich merke das ganz deutlich. Und es kommen eben ganz viele unterschiedliche Menschen. Also es kommen Menschen, so wie ich damals, die sagt, ich möchte nur im Spätdienst arbeiten. Es kommen aber auch Menschen, die sagen, mein Mann ist bei der Feuerwehr, ich muss meinen Dienstplan auf den abstimmen. Oder andere sagen, ich mache Leistungssport, ich habe bestimmte Trainingszeiten oder ich studiere. Das ist so auch der Wandel in unserer Gesellschaft, dass eben auch Menschen sagen, ich suche mir die Arbeit danach aus, dass sie zu dem Rest meines Lebens passt. Und das ist eine gute Entwicklung.
Und das hat auch nicht den Effekt, dass alle dann gerne ausschlafen und mittags kommen wollen und keiner nachts arbeiten möchte?
Nee, das ist einfach das Gesetz der Menge. Klar, wenn ich nur 2, 3 Menschen da in einem solchen Arbeitsmodell habe, dann ist das vielleicht so. Habe ich aber 20 oder 30, dann mischt es sich halt. Und es gibt trotz alledem Menschen, die sagen, ich bin gerne nachts wach. Oder die auch andere Tätigkeiten machen, die zum Beispiel nebenbei DJ sind, die sagen, ich habe mein Leben total umgekrempelt und möchte das auch im Beruf so selbstbestimmt machen. Und das mischt sich dann ganz gut.
Sie haben auch das Konzept der Flexpools angesprochen. Können Sie mal kurz 3 Worte dazu sagen? Das kommt aus den Niederlanden, ne?
Ja, das kommt aus den Niederlanden und da gibt es Pools, da sind mehrere hundert Menschen, weil die Stammbelegschaft anders organisiert ist, die ist viel kleiner als in Deutschland. Wir machen das, die Stammbelegschaft ist groß und es kommen dann von außen so unterstützende Maßnahmen hinzu. Und das fand ich so interessant, weil wir einfach auch für die Ausfallkonzepte im Krankenhaus keine guten Lösungen haben, außer ich muss auf mein Freifahrt verzichten oder ich muss Überstunden machen. Und das fand ich irgendwann nicht mehr intelligent genug. Und so sind da diese Ideen der Pools in Deutschland entstanden. ich bin froh, ich war mit einer der Ersten, die das machen konnte und auch einfach mitgestalten konnte, wie sowas idealtypischerweise aussehen kann.
Hm. Solche Springerpools, sind die auch in anderen Branchen denkbar?
Also von meiner Seite, ja, auf jeden Fall. Ne? Warum soll es bei den Handwerkern nicht so gehen?
Definitiv. Es ist immer eine Lösung, die ich auch mit meinen Kunden immer etabliere, zu sagen, wir brauchen immer einen Springertrupp, gerade wenn es um das Thema der Planung der Mitarbeiter geht, der Ressourcen geht. Es ist ganz, ganz elementar, ja, wirklich solche Springer auch zu haben. Idealerweise natürlich Menschen mit Führerschein, denn die können dann auch schnell agieren, das braucht es immer. Und vielleicht auch nochmal ein Satz zu dem Thema Lösungen, wie Sie es auch eben gesagt haben. Im Handwerk wird ja die Vier-Tage-Woche ganz momentan als Sau durchs Dorf getrieben. Und das ist auch ganz gut, dass man darüber spricht. Die Frage ist nur, macht es wirklich glücklich? Ist es wirklich genau die Lösung? Ich fahre in die Betriebe ja raus, ich bin vor Ort in den Betrieben. Und da stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit den Mitarbeitern spreche, naja, so richtig gewünscht ist die Vier-Tage-Woche eigentlich nicht. Chefs sagen mir ganz häufig, na gut, da muss ich mir ja ein Hobby suchen. Ja, weil eigentlich die Arbeit das Hobby ist. Sie leben für ihren Job.
Ja. Sie haben ja vorhin erklärt, dass jeden Tag neu angefangen wird im Handwerk. Das würde sich aber doch gerade dann anbieten, da einen Tag weniger neu anzufangen und 4 Tage dafür ein bisschen länger zu machen, oder?
Prinzipiell ist das auch noch nicht so ganz klar, was die 4-Tage-Woche denn eigentlich meint. Meint die 4-Tage-Woche, man kompensiert die 40 Stunden auf 4 Tage oder bedeutet das, man arbeitet nur 32 Stunden, wenn wir von einer 40-Stunden-Woche ausgehen? 32 zu 40 Stunden Gehalt, das macht einen großen Unterschied. Also bleibt eigentlich nur die Sache, dass man das die 40 Stunden im Prinzip auf die 4 Tage aufteilt. Das setzt aber auch voraus, dass zum Beispiel die Person, die im Handwerk tätig ist, Mann oder Frau, vielleicht nicht das Kind zur Kita bringen oder auch abholen muss. Denn dann wird es schon schwierig, wenn man 10 Stunden im Job und in seinen Arbeitsschuhen steht.
Mhm. Aber die Idee ist ja 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich.
Ja. Und da muss es natürlich für den Betrieb dann wiederum wirtschaftlich sein. Genau. Das heißt, das setzt natürlich einen Kundenstamm voraus, der dann auch bereit ist, entsprechend auch mal 1.000, 2.000, je nachdem, mehr zu zahlen. Und dann haben Handwerksbetriebe bzw. die Chefs dann meistens auch das Problem, dass sie sagen, ich muss irgendwie planen, ich muss irgendwie da sein, ich muss irgendwie alles managen. Da kommt das Thema Fachkräftemangel, auch ein Stück weit vielleicht sicherlich mal wieder mit rein. Da kommt eine gewisse Komplexität in die ganze Geschichte rein, die wirklich als Chef schwer zu managen ist und auch schwer zu handeln ist. Und man muss natürlich auch einem Kunden erklären, morgen wäre jetzt super Wetter, heute regnet es jetzt, deswegen können wir heute nicht bei dir sein. Dann sagt der Kunde vielleicht auch, morgen wäre jetzt Freitag, wenn ihr morgen arbeiten würdet, dann wäre jetzt mein Giebel erledigt, so wie wir es eigentlich geplant haben, dass wir diese Woche fertig sind.
Da ist höchstmögliche Flexibilität gefragt. Vielleicht in dem Fall auch, dann machen wir halt den Freitag, dafür bleibt der Montag frei. Aber das ist natürlich nicht in jedem Betrieb machbar, ne? Klar.
Das ist nicht machbar, weil man einfach von vielen Faktoren abhängig ist. Mhm. Ein Hauptfaktor ist das Wetter. Dann kommt das Thema Krankheit der Mitarbeiter mit rein. Wenn man nur am Schreibtisch sitzt, passiert relativ wenig. Wenn man auf dem Bau arbeitet, ist das Gefahrenpotenzial massiv höher. Das heißt, dass da doch irgendwas mal passiert, der Mitarbeiter vielleicht mal 2 Wochen ausfällt.
Aber auch wenn man nicht ausgeschlafen ist, ne? Da drehen wir uns im Kreis.
Absolut, genau. Und das ist auch vielleicht interessant, weil ich auch, wenn ich in die Betriebe rausfahre, spreche ich auch mit den Mitarbeitern. Und da habe ich auch schon immer wieder nachgefragt, ist jetzt vielleicht nicht als repräsentative Studie zu werten, aber trotzdem, kriege ich als Feedback, wir wollen die 4-Tage-Woche eigentlich nicht. Und die wollen auch früh aufstehen. Also die sagen auch, 7 Uhr Arbeitsbeginn, das ist das. Also lasst es beim klassischen Handwerk, so wie wir es eigentlich gewohnt sind, und damit ist alles fein.
Gewohnt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und tut sich schwer mit Veränderungen. Da kann ich Ihnen noch mal ein Beispiel nennen, von dem Sie vielleicht auch schon gehört haben. In Freiburg gibt es einen jungen Bäcker, der erst um 11 Uhr öffnet. Der hat mehr Bewerbungen, als er Leute einstellen kann, und das Geschäft läuft gut. So ein Konzept funktioniert in der Studentenstadt, aber würde sowas auch in der Arbeiterstadt oder auf dem Dorf funktionieren?
Das müsste mal jemand ausprobieren. Also ich bin ja immer für Experimente da. Es wird ja wahrscheinlich auch nicht die einzige Bäckerei sein. Man wird seine Nische finden. Es gibt genügend, die dann auch um 11 noch kommen und sagen und freuen sich dann über frisch Gebackenes. Es hat ja oft eine negative Konnotation, der Schlaf. Und irgendwie ist der Schlaf auch nicht sexy, und es ist irgendwie ganz toll, wenn man mit wenig Schlaf auskommt. Und dann nur dieses Thema Ausschlafen, viele haben vielleicht diese Gedanken dabei, oh, da so das Wochenende und die Kinder und die Jugendlichen, die dann erst mittags irgendwie aus dem Bett purzeln, weil sie die ganze Nacht in der Disco waren. Und das ist ja damit gar nicht gemeint. Also wir haben selber mal so Daten dazu erhoben, was heißt das eigentlich, wenn man den Mitarbeitern sagt, ihr dürft alles machen, aber keinen Wecker benutzen. Und da bricht kein Chaos aus. Also was im besten Falle funktioniert, ist, dass die Gleitzeit mal genutzt wird, wenn man passend aufwacht. Und dann gibt es eben so Dinge wie, ich will früh da sein, damit ich nicht im Stau stehe. Ich will früh da sein, damit ich noch einen Parkplatz kriege. Ich will früh da sein, dann schmeckt der Kaffee besser. Das sind alles Dinge, die man sicherlich managen kann. Und wenn wir das mal entzerren würden, nicht alle gleichzeitig auf die Autobahn fahren morgens, dann hätten wir auch diese Staus nicht. Also nicht in der Dimension. Ja, aber wir haben auch mit einer Klinik in Bayern das mal gemacht. Die haben das in die Betriebsverfassung reingeschrieben, dass auf die innere Uhr Rücksicht genommen wird auf die Schlafzeiten, eben aufgrund Fachkräftemangels. Die sitzen auch so ein bisschen da am Stadtrand in der Nähe des Flughafens. Es gibt Schulen, die das machen. Da sind auch die Niederlande sehr weit vorne. Also Frau Albrecht, ich weiß, warum Sie sich da bedient haben mit den Flexpools. Also ich habe eine Zeit lang da gelebt. Die probieren aus, auch wenn es dann hinterher nochmal umgebaut werden muss. Aber die machen erstmal was. Und reden nicht so lange darüber. Und da gibt es auch Schulen, die haben Gleitzeit und die Schüler setzen sich ihren Stundenplan selber. Das geht so weit, dass die Schüler selber die Zeiten setzen, wann sie ihre Klassenarbeiten machen.
Also das ist auch so eine Erkenntnis damals aus meinen Besuchen dort. Sie haben es ja auch gerade erwähnt, dass die Mitarbeiter selber zum Beispiel den Dienstplan schreiben. Im Prinzip Hauptsache der Laden läuft und das hat fantastische Ergebnisse. Das heißt, das ist tatsächlich systemisch gedacht, dass man einfach auch den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, das selber zu gestalten und eben nicht zu sagen, das war schon immer so. Und da kommen plötzlich neue Wege, auf die, das muss ich auch sagen, Chefs nicht immer kommen, die vielleicht auch nicht immer den Arbeitszeitgesetzen entsprechen, aber die sich an den Ideen und an dem Wohl der Mitarbeiter orientieren. Und da kommen ganz neue Dinge dabei raus. Also auch mal den Mut zu haben, diese Tür aufzumachen.
Den Mut zu haben und nicht zu sagen, das war schon immer so, auch wenn der Widerstand groß ist, einfach mal anzufangen, haben Sie vorhin, glaube ich, gesagt, Herr Kantermann, also nehmen wir mal Teenager, die ja länger wach sind als andere Bevölkerungsgruppen, weil das Schlafhormon im Gehirn später ausgeschüttet wird. Also für einen 16-Jährigen ist ja morgens um 8, wie für einen 45-Jährigen morgens um 5, richtig? So ungefähr.
Ja.
Warum lassen wir diese Teenager, wenn sie als Azubi arbeiten zum Beispiel, nicht ausschlafen? Ginge das, Herr Volkelt?
Ganz, ganz schwierig, weil Azubis müssen mitlaufen. Also ein Azubi im ersten, zweiten Lehrjahr kann man nicht als vollwertigen Mitarbeiter sehen, weil der einfach faktisch Dinge nicht kann. Deswegen ist er ja in der Lehre sozusagen, um das zu lernen. Was man natürlich schon machen könnte, einfach mal was auszuprobieren. Und das ist auch das, was ich mit meinen Kunden immer wieder probiere, dass wir auch sagen, lass uns mal ein Pilotprojekt für vielleicht 3 oder auch 6 Monate machen und dann einfach nach der abgelaufenen Zeit, 3 oder 6 Monate, da ziehen wir ein Resümee. Was ist passiert? Was war gut? Was war schlecht? Das setzt aber natürlich auch ein paar Faktoren voraus. Und ein Hauptfaktor ist, dass nicht mehr alles über den Tisch vom Chef laufen darf. Weil dann bricht das ganze System an sich zusammen, wenn der Chef nicht mehr da ist. Das heißt, so ein Mitarbeiter, vielleicht auch ein Obermonteur oder auch ein Projektleiter, die müssen alleine laufen können sozusagen. Mhm. Die müssen ihren Alltag, und das bedeutet im Handwerk Alltag nicht nur einen Tag, sondern das kann auch mal eine Baustelle, die über 1, 2, 3, 4, 6 Wochen geht, müssen die auch mehr oder weniger alleine stemmen können. Und das ist im Regelfalle nicht der Fall, weswegen der Chef nicht loslassen kann, weil er sagt, ja, wenn ich ja nicht da bin, läuft's nicht. Dann ist Stillstand, dann stauen sich die Fragen auf, dann passieren Fehler. Und wenn man an den Themen arbeitet, Planung, Prozesse, Verantwortlichkeiten, dann kommen wir sicherlich auch dahin, ja, vielleicht ein Pilotprojekt auch mal aufzusetzen und auch zu sagen, wer möchte, fängt um 7 an und wer möchte, fängt um 10 an. Ich wohne in München, wer München kennt, Mittlerer Ring, die B2R, da steht man morgens in der Früh oder ab Nachmittag 15, 16 Uhr auch mal gerne eine Stunde, anderthalb im Stau. Das würde sich auch entzerren.
Lassen Sie uns mal bei einer noch einfacheren Maßnahme vielleicht anfangen. Wäre es denn denkbar, dass alle Angestellten nach Chronotypen typisiert würden, einfach bevor sie anfangen zu arbeiten, dass jeder, der sich bewirbt, schon gefragt wird, sind Sie ein Frühaufsteher oder eher ein Langschläfer? Einfach das Wissen darum, würde das schon mal helfen?
Finde ich eine super Idee.
Aus meiner Sicht würde das auch funktionieren. Definitiv wäre das auf jeden Fall mal für einen Pilot extrem wertvoll.
Frau Albrecht, in vielen Kliniken wird das ja schon gemacht, ne?
Genau. Ja, und auch man diese Diskussion zu sagen, warum müssen alle Patienten morgens um, ich sage es jetzt mal einfach, zum 8 zum Röntgen, ja? Gibt es überhaupt gar keinen Grund für. Man könnte es auch um 10 machen. Auch das sind alte Zöpfe, die sich danach gerichtet haben, wann mal wer Chef in dieser Abteilung war, der das toll fand, ganz besonders früh da zu sein. Und nach solchen Dingen richten sich dann plötzlich Arbeitsabläufe, wenn man das mal hinterfragt, warum ist das eigentlich so, gibt es häufig überhaupt gar keinen logischen Grund. Wir könnten auch da überall um 10 anfangen.
Praxisbeispiel aus der Autoindustrie. Da gab es einen Musterbetrieb, da wurde ausprobiert, alles, was nicht zwingend in der Nacht erledigt werden muss, tagsüber zu machen. 14% am Ende der Arbeitsinhalte wurden in den Tag verlagert. Gibt es da irgendwelche Branchen, wo sowas nicht denkbar ist? Landwirtschaft vielleicht? Da müssen wir jetzt alle mal drüber nachdenken. Ne? Erst bevor
definitiv.
Ja. Man muss frühmorgens die Tiere füttern, aber die meisten Landwirte sind auch nicht allein. Ne?
Ich würde noch so eine andere Ecke mit reinbringen, wo wir gegebenenfalls mehr Herausforderungen bekommen in der Zukunft, wenn wir an den Klimawandel denken. Also es gibt ja gewisse Perioden im Jahr, wo es schlichtweg zu unangenehm ist, draußen zu arbeiten. Wenn dann Baustellen nachts bedient werden, weil tagsüber ja dort Verkehr läuft und dann muss man das nachts machen oder auch, weil es tagsüber einfach zu heiß ist. Wir müssen da gute Konzepte haben für die Zukunft, wie wir diese Arbeit gestalten. Die Chronobiologie sagt, ganz klar, wir brauchen helle Tage, dunkle Nächte und das möglichst regelmäßig. Daran hängt unsere Leistungsfähigkeit und Produktivität. Und wenn wir dagegen laufen, dann hat das langfristig über Jahre hinweg eben gewisse Konsequenzen. Was ist das Teuerste im Betrieb? Das sind die Mitarbeitenden und vor allem, wenn sie nicht da sind. Und wenn ich weiß, da kann ich, ein bisschen überspitzt gesagt, aber wenn ich weiß, da kann ich arbeiten oder kann ich Mensch sein, wie ich bin, dann gehe ich da auch ein Stück weit gerne hin und nehme auch ein bisschen vielleicht was anderes in Kauf. Und wenn wir durch ein bisschen mehr Freiheit es vielleicht schaffen, ja, ich bin jetzt mal ganz konservativ und sage, dass 5%, vielleicht, wenn es gut läuft, 10% vielleicht der Belegschaft übers Jahr hinweg einen Tag weniger krank sind. Dann kann jeder mal ausrechnen, was da an Geld zusammenkommt.
Frau Albrecht, ein bisschen mehr Mitspracherecht, ja, im Gesundheitswesen, das haben Sie schon gesagt, das wird auch teilweise gemacht. Vielleicht eine Siesta, ist das denkbar und praktikabel?
Unbedingt. Das finde ich ganz toll. Das haben die Niederländer auch besser gelöst als wir. Die haben zum Beispiel in den Kliniken, ich sage jetzt mal, sowas wie Relaxing Zones eingerichtet, wo man sich auch einfach mal hinsetzen kann und mal einen Kaffee ziehen kann oder sich für ein Gespräch zurückziehen kann. Und das wäre auch wirklich sehr, sehr erstrebenswert. Das heißt, wenn ich im Laufe der Arbeit ermüde, auch da eine Möglichkeit habe, wieder neue Energien zu schöpfen. Und das ist so der nächste Gedanke, den wir so ein bisschen mehr nach vorne tragen wollen. Also Schichten und freie Wahlfreiheit ist das eine, aber letztendlich auch die Art der Gestaltung der Arbeit, also die Abläufe, muss das alles innerhalb eines bestimmten Zeitfensters passieren oder kann man das auch anders lösen? Das ist so der nächste große Ansatz, glaube ich.
Beispiel Konferenzzeiten, nur dann, wenn die große Mehrheit sich gut konzentrieren kann, also nicht vor 10 Uhr morgens?
Findet vielfach so statt, ja.
Und alle anderen kriegen es jetzt mit, dass es möglich ist, die es noch nicht machen.
Ja, es ist möglich. Und man braucht eben Menschen, die diesen Weg dann gehen, die das ausprobieren. Der Schlaf braucht eine gewisse Priorität und der darf nicht in die Ecke gestellt werden als notwendiges Übel. Die Fluggesellschaften sind da sehr gut drin, dass alle aufeinander achten. Und wenn in irgendeiner Weise jemand sagt, du, ich fühle mich heute nicht so ganz auf der Höhe, irgendwie, ich brauche hier mal 5 Minuten länger oder ich mache das besser nicht, weil davon eben das Leben von sehr vielen Menschen abhängt, dann wird darauf Rücksicht genommen. Und ich muss eben wissen, wenn ich zu müde auf die Autobahn fahre, bin ich ja nicht nur ein Risiko für mich alleine. Und da helfen auch die selbstfahrenden Autos nicht wirklich, sondern einfach Respekt. Respekt vor der Biologie und dass wir Menschen sind. Und wenn wir Durst haben, trinken wir was. Und wenn wir Hunger haben, dann essen wir was. Warum wird der Schlaf so in die Ecke gestellt? Das darf man sicherlich auch mal darüber nachdenken.
Ja. Flexible Arbeitszeiten, denken wir sie konsequent für die gesamte Arbeitswelt durch. Auch Öffnungszeit, das hätte ja auch für Kunden, Klienten, Patienten und Besucher Folgen. Sie haben das eben schon mal kurz angesprochen, Frau Albrecht. Also angenommen, Bürgerämter würden montags bis mittwochs von 7 bis 14 Uhr und mittwochs bis freitags von 12 bis 19 Uhr öffnen. Dann könnten die einen früh, die anderen spät arbeiten, die Kundinnen, die Kunden auch mal vor oder nach ihren Arbeitszeiten kommen oder in der Mittagspause. Genauso bei Ärzten. Die eine Hälfte öffnet montags bis mittwochnachmittags, die anderen mittwochmittag bis freitagabend und dann muss auch keiner mehr freitagnachmittags zur Notaufnahme gehen. Warum wird das so wenig gedacht und gemacht? Haben Sie eine Idee?
Ich glaube, dass wir so in so vielen Betrieben in unserem Trott sind, dass wir einfach bestimmte Sachen als gegeben hinnehmen und uns gar nicht mehr die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Und dass wir einfach Dinge machen, weil sie so standardisiert sind, also tatsächlich gewohnheitsmäßig. Das ist eben so, dass der niedergelassene Doktor mittwochs nachmittags andere Öffnungszeiten hat oder der Friseur am Montag immer geschlossen ist. Warum ist das eigentlich so? Warum haben die Friseure montags geschlossen und nicht dienstags oder mittwochs? Fragt sich auch kein Mensch. Und ich glaube einfach, dass wenn da mal so ein Funke hineingetragen wird, dass das auch ein sehr berauschender Prozess sein kann, plötzlich festzustellen, wir unterwerfen uns Regeln, die wir uns eigentlich selber geben, die gar nicht sein müssen.
Also nicht so sehr über Fachkräftemangel weiter jammern und über die schwächende Wirtschaft, sondern einfach mal rangehen?
Genau. Einfach mal rangehen.
Wie kriegen wir das hin?
Ja, gucken Sie mal, die Pandemie fand ich jetzt auch noch, ist auch noch mal so ein Gedanke. Die gesamten Homeoffice-Möglichkeiten, die sich plötzlich ergeben haben, wo es ja auch darum geht, dass Menschen sich selber organisieren und so dieses Stigma, wenn Menschen zu Hause arbeiten, dann arbeiten sie eigentlich gar nicht. Das ist ja irgendwie mehr Freizeit, ist ja auch widerlegt worden. Das heißt, wie viele Menschen da auch viel produktiver sein können. Und wir sind gezwungen worden, die Augen aufzumachen. Und das ist so von diesem Fachkraftmangel, sage ich Ihnen ganz ehrlich, der Benefit für die Arbeitswelt, dass über diesen Druck auch Arbeitgeber sich verändern müssen. Sie müssen sich verändern, sonst werden sie zukünftig immer weniger Beschäftigte haben, wenn sie diese neuen Wege nicht mitgehen.
Und ich glaube auch, dass wir einfach auch ja vielleicht verstehen dürfen und anerkennen dürfen, dass es ein Scheitern gar nicht wirklich gibt. Ich glaube, viele haben immer Angst davor, wenn ich das anders mache, dann verliere ich ja die und die Kundschaft im Arztbereich, die und die Patienten, dann kann ich ja den nicht mehr bedienen oder das nicht mehr tun. Aber gleichzeitig gibt es auch genauso auf der Welt Leute, die das genauso gut finden, die man dann dadurch anzieht. Nur ist das halt ein Weg und das muss man ausprobieren und einfach auch testen. Da bin ich wieder eben bei dem Thema Mut, was Herr Kantermann vorhin gesagt hat, und bei dem Thema des Pilotprojektes, das einfach mal auszuprobieren und dann einfach zu schauen, funktioniert es denn nicht doch. Aber wir dürfen uns auch erlauben, naja, dass wir was loslassen, dass wir Dinge einfach nicht mehr genauso haben werden, sondern ersetzen durch was anderes. Und dieses Erlauben, ja, setzt viel voraus.
Der Betriebswirt und Unternehmensberater Michael Wieden, der sich seit vielen Jahren auch mit Chronobiologie beschäftigt, der hat eine Petition gestartet. Sein Ziel ist es, dass das genetische Merkmal Chronotyp in den gesetzlichen Katalog geschützter Diskriminierungsgründe aufgenommen wird. Dann dürften Spätaufsteher nicht mehr verunglimpft werden. Ist das eine gute Idee?
Ja, also ich glaube, das hat sich schon weiterentwickelt. Also dieses, du bist ein Spätaufsteher und das ist nicht anerkannt. Ich glaube, das ist nicht mehr so scharf, wie das mal vielleicht vor Generationen gewesen ist.
Wenn wir ausreichend und typgemäß schlafen, sind wir ja ausgeglichener, weniger gereizt und auf Krawall gebürstet. Kann man so weit gehen zu sagen, mehr Schlaf für alle würde sich positiv auf die Stimmung in der Gesellschaft auswirken? Was meinen Sie, Herr Volkelt?
Ich würde sagen, vielleicht ist es gar nicht unbedingt mehr Schlaf, aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, denke ich schon, aber vielleicht ist es nicht nur der Schlaf, sondern vielleicht auch tatsächlich das Thema Handy weg, vielleicht das Thema Instagram, 5am Club, man muss dazugehören, man muss das jetzt so machen, Schlaf ist doch eigentlich was man wegrationalisieren kann, was natürlich mit dem Schlaf zu tun hat, aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen der äußere Druck, so das, was man von außen mitbekommt, was irgendwie cool und in und hip ist, vielleicht wirklich beiseite lassen, auf seinen eigenen Körper hören.
Mhm, auf die Biologie und was da passiert, hat der Herr Kantermann vorhin auch schon mal ein bisschen angedeutet. Herr Kantermann, was machen wir mit Sprüchen wie Morgenstund hat Gold im Mund und der frühe Vogel fängt den Wurm? Verbieten, abschaffen.
Naja, für manche passt das ja, nur eben nicht für alle. Also das gibt so absurde Annahmen, ja, dass wir zu jeder Tageszeit unter allen Bedingungen immer dieselbe Leistung bringen könnten, dass es nur an der eigenen Ambition liegen würde, ist halt sehr absurd. Das Stigma muss da weg.
Also, wer spät aufsteht, hat auch noch was vom Tag. Das wäre sozusagen ein Gegenentwurf. Sowas brauchen wir.
Ja, und den kann man dann auch besser nutzen.
Leistungskiller, Müdigkeit, brauchen wir andere Arbeitszeiten? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Marion Theis und mit diesen Gästen, der Pflegemanagerin Andrea Albrecht von der Krankenhausmanagementfirma HC&S, dem Chronobiologen, Schlafforscher und Gesundheitspsychologen Professor Dr. Thomas Kantermann von der FOM Hochschule Essen und mit dem Coach und Berater Florian Volkelt von der Firma Mensch Business Handwerk. Mein Name ist Marion Theis und ich sag nur, ab in die Falle.